Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Ich freue mich sehr, dass ich hier in Nürnberg zu Gast sein darf. Und zwar, der YouTube-Zuschauer wird es schon gesehen haben. Ich habe Ingrid Hofmann zu Gast hier im Podcast bei Liebe Zeitarbeit und muss da ein bisschen weiter ausholen, weil, Frau Hofmann, ich habe ja schon über viele, viele Jahre probiert, sie in den Podcast reinzubekommen. Bin jetzt froh, dass es endlich geklappt hat. Es ehrt mich sehr, weil ich sie ja schon sehr, sehr lange auch begleite, beobachte, was sie alles für die Zeitarbeit getan haben. Und da möchte ich vorab, bevor wir mit dem Podcast starten, einmal einen herzlichen Dank für ihr Engagement für die Branche sagen. Sie sind ein großes Vorbild gewesen für all das, was sie schon für die Zeitarbeit getan haben und waren auch vielleicht Mitbegleiter und Motivator, dass ich überhaupt mit dem Podcast auch angefangen habe. Und deshalb da einmal vielen, vielen Dank.
Das ist schön. Das freut mich.
Ja, mich auch. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen. Sie sind ja Geschäftsführerin, Inhaber von IKA Hofmann. Ich selbst habe auch mal, schon lange her, 18 Jahre schon her, selbst mal auch bei IKA Hofmann gearbeitet.
Ich glaube, Sie sollten damals die Niederlassung Essen eröffnen. Ja. Und ich muss leider gestehen, die haben wir bis heute nicht eröffnet. Es muss daran liegen, dass sie sich anders entschieden haben.
Ja. So
aber
war das.
Aber ich gebe nicht auf. Wir werden das noch tun.
Okay, gut. Ich bin gespannt und werde das begleiten.
Jeder Erfolg, ob groß oder klein, gründet auf echter Fürsorge und Leidenschaft. Deshalb lieben wir es, Menschen mit Jobs zu verbinden.
Heute wollen wir ein bisschen über die Entwicklung sprechen. Es gibt ja IKA Hofmann schon seit wie vielen Jahren?
Ja, jetzt nächstes Jahr werden es 40 Jahre.
40 Jahre. Mhm. Wahnsinn. Also Respekt, auch Glückwunsch dazu. Sie haben ja jetzt, werden wir gleich nochmal drauf kommen, sehr, sehr viele Standorte, nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit kann man ja schon sagen, sind in sehr, sehr vielen Ländern schon aktiv. Aber vielleicht bevor wir starten, zu den Anfängen von IKA Hofmann. Was hat Sie denn damals, was war Ihre Hauptmotivation überhaupt, eine Zeitarbeitsfirma zu gründen?
Ja, da kamen natürlich ganz viele Aspekte zusammen, weil meine ursprüngliche Idee, und das kann man ja auch immer nachlesen, wenn man bei Google Ingrid Hofmann eingibt, kann man ja einiges lesen, dass eigentlich meine ursprüngliche Idee eine ganz andere war. Ich wollte nach Südafrika und hatte alles darauf ausgelegt, in Südafrika arbeiten zu können. Als es dann tatsächlich so weit war und ich die Möglichkeit dann gehabt hätte, über ein Unternehmen nach Südafrika zu gehen, gab es dort damals die Unruhen. Und ich musste mich umorientieren, weil es war nicht möglich, dort auf eine Plantage zu gehen, ins Management von so einer Großplantage zu gehen, wie ich es mir so vorgestellt hatte. Und ich musste mich umorientieren. Und bin dann allerdings in dem Betrieb geblieben und habe tatsächlich Personalwesen von der Pike aufgelernt. Also von der Einstellung bis zur Kündigung konnte ich in diesen Unternehmen in der Personalabteilung alles lernen. Es war aber dann irgendwann der Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, so, jetzt musst du meine Orientierung haben. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass ich ungemein gern mit Blumen arbeite. Also es war ein Blumengroßhandel, wo ich gelernt habe, es war traumhaft schön, mit Orchideen zu arbeiten. Ich habe sogar gelernt, Brautsträuße zu binden, also eine ganz schöne Arbeit. Aber was ich gemerkt habe, was mir noch mehr liegt, ist, mit Menschen zu arbeiten. Das ist noch eine Spur intensiver und noch eine Spur abwechslungsreicher. Und da bin ich dann in die Branche, in die Personaldienstleistung gekommen und habe damals angefangen bei Adia Interim, ist das heutige Adecco, und bin dort als Personalsachbearbeiterin eingestiegen. Und das war eigentlich auch mein Traumberuf. Also ich fand es wunderschön, Menschen zu begleiten, eben von der Einstellung. Schade, wenn es bis zur Kündigung ging, aber überhaupt Menschen im Unternehmen zu begleiten und das auch in der Personaldienstleistung, also in der Zeitarbeit. Das war für mich mein Traumberuf. Ja, und dann kam es, dass der zuständige Disponent für kaufmännische Berufe, dem wurde gekündigt. Und dann hat man mich gefragt in dem Unternehmen und hat gesagt, Mensch, Frau Hofmann, würden Sie nicht die Übergangszeit, bis wir jemanden gefunden haben, ich meine, die Probleme kennen wir heute, sind immer noch ähnlich. Würden Sie nicht für die Übergangszeit die Disposition übernehmen für den kaufmännischen Bereich? Sie kennen ja die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Und für ein paar Wochen kann man das machen, dachte ich mir auch, kein Problem. Ich kenne ja die Mitarbeiter, die Kunden zum Teil ja auch. Wenn die in der Niederlassung angerufen haben, das war in Nürnberg, dann haben die ja auch mit mir gesprochen. Also es war für mich nicht so fremd. Bis zu dem Punkt, wo es dann darum ging, die mussten ja umdisponiert werden. Und ich hatte natürlich keinerlei Vertriebsausbildung. Und wenn Sie wollen, kann ich Ihnen meinen ersten Besuch schildern.
Gerne, wenn Sie das anschauen, auf jeden Fall, interessiert uns.
Meinen ersten Kundenbesuch. Weil irgendwann hatte ich ja überlegen müssen, ich musste Mitarbeiter disponieren. Da muss ich ja Aktivitäten entfalten, um die einzusetzen. Also ich kann ja nicht abwarten. Und das Schlimmste, was übrigens, was natürlich für mich heute noch ist, einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin kündigen zu müssen, nur weil wir keine Arbeit haben. Das belastet mich nach wie vor, weil ich denke, da haben wir irgendwas im Vorfeld versäumt zu tun. Und in diesem Fall war es eben damals schon so. Dann habe ich meinen ersten Kundentermin, habe auch einen Termin vereinbart und habe mich, wie es damals halt möglich war, so gut wie es möglich war, vorzubereiten auf das Unternehmen. Ich muss sagen, war noch kein Kunde zu dem Zeitpunkt. Also es war ein neues Unternehmen, was ich mir da ausgeguckt hatte, und das war Nürnberg, die EWAG, das ist die heutige Energy, also großes Unternehmen. Und jetzt muss man sich vorstellen, da kam ich dann als 23, 24-Jährige da an, fand ich total gut vorbereitet. Alles, was man irgendwo erfahren konnte, aus Zeitungen, Zeitschriften und so, Internet war ja da noch nicht das ganze Thema. Ich fand mich gut vorbereitet. Bin auf zwei junge Herren, Personalreferenten, etwas älter als ich, also um die 30 gestoßen. Der eine ist später Betriebsratsvorsitzender geworden, der andere der Personalleiter. Also schon gestandene Männer in ihrem Job. Und dann hatten wir das Gespräch geführt. Während des Gesprächs dachte ich, ich glaube, ich stehe auf und gehe. Weil die haben mich so gezielt gefragt, wo ich festgestellt habe, da komme ich an meine Grenzen. Was antworte ich denn darauf? Weil es ging um so viele Themen rund ums Personal in irgendeiner Form, wo ich dann schon gemerkt habe, wow, das Thema Vertrieb hätte ich vielleicht mal üben sollen vorher. Und fand mich, also selber in Eigenkritik habe ich mir gedacht, oh nee, das ist kein Job für dich, den wirst du nicht wirklich machen. Bin dann auch aus dem Termin herausgegangen und habe dann gedacht, jetzt rufe ich den Regionalleiter an und sag, jetzt ist aber Schluss, ich mache wieder meinen ursprünglichen Job, Sachbearbeitung, weil das mit dem Vertrieb wird wohl nicht so gut funktionieren. Und dann gehe ich ins Büro zurück und um zwei kriegen wir den Anruf von diesen Unternehmen. Die bestellen eine Buchhalterin. Dann dachte ich mir, wow, wie toll muss ich denn sein? Ich gehe zum Kunden und dann kriegt man sofort hinterher den Auftrag. Dass das Leben anders ist, weiß man. Ich hatte die Chance, wir sind bis heute in Kontakt natürlich mit dem Unternehmen, aber ich hatte die Chance, den Personalleiter später zu fragen. Und das ist vielleicht schon mal was, was man auf den Weg geben kann, den zu fragen, was war eigentlich der Grund, warum Sie bei mir bestellt haben? Mhm. Und dann hat er zu mir gesagt, und das finde ich, das hat mich die ganzen Jahre über geprägt, dann hat er zu mir gesagt, natürlich hat man gemerkt, dass ich unerfahren bin, dass ich im Grunde noch wenig Vertriebserfahrung hatte. Aber er hat gesagt, ich habe mit einer Leidenschaft gesprochen. Und das Wichtigste war, dass sie hinterher sich ausgetauscht haben und gesagt haben, wenn man der Frau den Auftrag gibt, die wird alles dafür tun, um diesen zu besetzen. Also darum geht's. Es geht letztendlich darum, wie der Auftritt ist, wie überzeugt man ist von dem, was man tut. Wenn man nur halbherzig wohin geht, unbewusst spürt es der Gegenüber. Und das glaube ich, das habe ich daraus gelernt, dass man einfach sein Herzblut immer mit reingibt und dass man das, was man tut, auch wirklich gerne tun muss. Weil sonst hat man ständig gegen Blockaden zu kämpfen. Aber wie gesagt, soweit dazu. Dann war das mein neuer, ich wusste ja, ich bin ja super, ne, wenn ich sofort die Aufträge bekomme. Das heißt, da war diese Hürde genommen. Dann habe ich natürlich alle Themen, die auch bei uns die Disponenten, Niederlassungsleiter kennen, habe ich ja auch im Laufe der Zeit erlebt. Aber ich habe festgestellt, ich habe sehr großen Spaß dran, auch zu den Unternehmen zu gehen. Die Unternehmen kennenzulernen, Unternehmen, auch die Produktionen kennenzulernen. Und das hat mir dann viel, viel mehr Spaß gemacht letztendlich, dass ich gesagt habe, genau das will ich in Zukunft machen. Warum ich mich dann selbstständig gemacht habe, weil ich ja, das hatte ich nie auf dem Schirm, war nicht. Ich komme aus einem Bauernhof und wenn man weiß, wie die Eltern rund um die Uhr und man selber schon in der Kindheit rund um die Uhr arbeiten hat, hat man nicht unbedingt den Drang, das vielleicht sein Leben lang machen zu wollen, sondern ich hatte das gar nicht so auf den Schirm. Aber es war dann ein Thema, wo ich gesehen habe, ich möchte mich weiterentwickeln. Ich habe meinen Chef immer wieder gefragt, unseren Regionalleiter, immer gesagt, wie sieht denn meine Karriereplanung aus? Was sind meine Perspektiven im Unternehmen? Was kann ich weitermachen? Und dann habe ich gemerkt, das ist für ihn schwer. Warum ist es für ihn schwer? Das Management war zu dem damaligen Zeitpunkt Schweiz. Und in der Schweiz war es ja so, da haben noch nicht einmal in allen Kantonen die Frauen das Wahlrecht gehabt. Und das ist nicht 100 Jahre her, sondern es ist in den 80ern. Also, dass man aus einer Zeit, wo Frauen noch nicht kein Wahlrecht haben und dann kommt eine Deutsche, die will jetzt plötzlich irgendwo an die Spitze, die will in der Zentrale oder wo auch immer arbeiten. Das heißt, da habe ich schon gesehen, das wird ein sehr schwieriger Weg. Man hat dann für mich erreicht, was eben zu erreichen war, Handlungsvollmacht und so ein paar so Sachen. Aber ich dachte, das genügt mir einfach nicht. Und es wird mir zu lange dauern. Und das war der einzige und ausschließliche Grund, warum ich gesagt habe, wenn das auch bei anderen Unternehmen so ist, dann habe ich doch überall das gleiche Problem. Und da ist es doch besser. Ich lerne aus dem, was ich hier tue und versuche das eine oder andere vielleicht besser zu machen und mache es selbst. So war der Start.
Okay, da muss ich noch mal kurz einmal nachfragen, weil ich natürlich auch aus meiner eigenen Erfahrung kenne, diesen Weg, diesen Schritt in die Selbstständigkeit, der ist ja mit ganz vielen Sorgen und Ängsten auch verbunden. Wie haben Sie die beiseite gelegt?
Die hatte ich gar nicht. Also, weiß ich nicht, da fehlt mir was. Und es war eher das Thema Finanzierung.
Ja.
Und da muss ich sagen, und das finde ich heute noch wirklich toll, was für ein Landwirt wie mein Vater, und wir haben schon eine große Landwirtschaft gehabt, aber wenn ein Landwirt ein Stück Land verkauft, um seine Tochter zu fördern, dann ist das schon was. Also er hat ein Grundstück verkauft und dafür hat er 30.000 D-Mark bekommen und die hat er mir gegeben. Und das war mein Startkapital. Ich habe also wirklich mit ursprünglich mal 30.000 D-Mark begonnen, ein Unternehmen aufzubauen.
Und das war der Startschuss von Ika Hofmann. Hieß damals auch Ika Hofmann direkt auch Ika Hofmann? Oder?
Nein, sondern ich hatte einen Zwischenschritt, wo ich immer sage, das sage ich zum Beispiel, wenn ich mit Journalisten spreche, das erzähle ich nicht, weil das für die zu kompliziert werden würde. Aber für Sie als Insider, da ist es was anders. Ich hatte den Zwischenschritt, da, was ich noch nicht getraut habe oder was mich getraut habe, dass ich sage, ich mache so ganz alleine, sondern ich habe mir einen Partner gesucht, einen Geschäftspartner gesucht. Und um das zusammen zu machen, weil ich kam ja aus dem kaufmännischen Bereich und für mich waren Zeitarbeitsunternehmen nur rund, wenn es den kaufmännischen Bereich hatte und den technisch-gewerblichen Bereich. Und da habe ich jemanden gesucht aus dem für den technisch-gewerblichen Bereich und wir haben es zusammen gemacht. Aber das mit dem Grundkapital und mit dem Staat und das Ganze, das ist von mir die Initiative ausgegangen und er ist dann praktisch mit dazugekommen. Aber was, und das muss ich sagen im Nachhinein, das hat mich dann sicherlich auch für die Zukunft geprägt. Wir hatten eine Geschäftspartnerschaft 50-50. Und es hat ungefähr, würde ich sagen, es hat fünf Jahre funktioniert, aber es hat sich schon vorher abgezeichnet, dass wir zu unterschiedlich sind. Weil mein Geschäftspartner, der war jemand, der wollte möglichst viel Geld aus dem Unternehmen herausholen, weil denen sein Traum war, eigentlich eine Pferdezucht in Island, nicht in Island, in Irland. Und das war sein Weg und mein Weg war derjenige, alles im Unternehmen zu lassen, um das Unternehmen stark zu machen, weiterzuentwickeln. Das heißt, wir hatten hier grundsätzlich unterschiedliche Ideen, was dann dazu geführt hat, dass ich ihn nicht von meinem Weg so überzeugen konnte, dass ich gesagt habe, nee, nach 5 Jahren mache ich den Cut und fange ich nochmal von neu an. Ich habe so quasi ihm die Firma überlassen und bin dann und danach bin ich mit Hofmann an den Markt gegangen. Und das war dann 1985. Ja. Das heißt, ich habe dann nochmal von null angefangen und habe nochmal allerdings natürlich mit viel mehr Wissen und viel mehr Know-how schon und auch zu wissen, dass man im Prinzip das Geschäft gut kann und habe diesen dann den Aufbau wiederum von null gestartet und dann nach meinen Vorstellungen, wie ich mir das so so vorgestellt habe. Das ist auch so, dass ich bis heute sagen kann, ich habe aus dem Unternehmen noch nie eine Ausschüttung vorgenommen, sondern alles Geld, was meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was wir erwirtschaften, bleibt im Unternehmen, so dass wir natürlich eine gute Eigenkapitalquote haben. Ich sag dann zwar auch immer, weil ich das ja auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch wissen, aber ich sage, es muss auch keiner mit mir Mitleid haben. Ich habe ein vernünftiges Gehalt und auch Tantieme. Und was zwar sicherlich in den letzten Jahren jetzt ein wenig schwieriger war, aber so, dass das Unternehmen natürlich gut wachsen konnte und Eigenkapital aufbauen konnte. Mhm. Aber zurückzuspringen in die Anfangsjahre, wie man systematisch, strategisch ein Unternehmen aufbaut, wie es machbar ist, immer nur mit den Krediten, die man gerade von der Bank kriegt, die nächstgrößeren Aufträge zu machen. Das ist schon eine strategische Herausforderung, wenn man heute sagt, ursprünglich mal von diesen 30.000 D-Mark, dass wir jetzt aktuell international bei 860 Millionen Euro Umsatz sind. Also das muss man schon sagen, dass, und nie ein Investor.
Das wäre die nächste Frage, weil es gibt natürlich viele Investoren. Ich kenne den Markt ja schon sehr lange und begleite ihn auch und sehe natürlich, dass viele Investoren einsteigen und das, wenn sie das nie gehabt haben, ist es natürlich nochmal eine größere Wertschätzung, dass man das so aufgebaut hat. Wir wollen ja im Podcast auch immer so ein paar Learnings auch teilen. Ja. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, 50-50 sind Sie gestartet. Da habe ich schon so ein bisschen rausgehört. Da gibt's ein Learning raus. Ich habe schon mal gehört, dass man das 50-50 sollte man nicht machen, sondern 1-2% dem Steuerberater geben, ja, damit es keine...
Ja. Weil das war, in dem Fall war es einfach so, dass mein Partner wollte die Trennung nicht. Also ich betone immer, es ist ein Geschäftspartner. Der wollte die Trennung nicht. Der war zufrieden so mit dieser Konstellation. Nur ich wollte die Veränderung. Deswegen war es ja auch der Grund, dass ich alles aufgeben musste, um wieder neu anzufangen. Weil ansonsten hätte es ja jahrelangen Streit oder sonst was bedeutet. Und das wollte ich nicht, weil das kostet Energie, die sinnlos verblemmerte Energie, dass ich sage, okay, du willst Veränderung, also geh diesen Weg neu mit den neuen Erkenntnissen und fang nochmal an.
Okay, ja, haben wir schon mal das erste Learning.
Aber 50-50 Partnerschaften, kann ich eben sagen, das hat mich dann schon geprägt. Das hat mich so sehr geprägt, diese Situation, dass ich nie eine Beteiligung oder nie irgendwas habe. Die ersten Beteiligungen machen wir jetzt, wo wir, wenn wir Unternehmen übernehmen und da tolle Menschen arbeiten, die noch Anteile im Unternehmen behalten, das funktioniert heute. Aber das hat lange Jahre, habe ich mich gar nicht mehr dran gewagt, sowas zu machen, weil es prägt einen schon sowas.
Okay, gut, kann ich nachvollziehen. Kommt sicherlich bei dem einen oder anderen vor, das wird mir auch so zugetragen, dass es nicht immer so einfach ist. Mm-mm. Da auch den richtigen. Und man muss sich immer abstimmen und muss dann auch einen Weg finden.
Und man darf auch nicht vergessen, was natürlich auch eine Rolle spielt, wie es ja auch manchmal in Familien so ist, dass ja auch ein Geschäftspartner hat eine Familie, hat eine Partnerin, die eine eigene Vorstellung haben. Und das bringt ja meistens dann nochmal neue Unsicherheiten in so eine Partnerschaft hinein, also und neue Vorstellungen, wie was zu sein hat, ne?
Am 1. Oktober startet unsere neue KI Masterclass. Wir zeigen dir, wie du mit Hilfe von KI deinen Recruiting- und Kundengewinnungsprozess optimierst und revolutionierst. Du erhältst Zugang zu exklusiven Tools und Vorlagen. Sei dabei, melde dich an. Bis gleich. Ja, okay, dann war der Start 1985. Und dann ging es ja aber schon sehr steil, sehr schnell. Mhm. Ich glaube, nach 3 Jahren ist der erste Standort dann in München gegründet worden. Wie kam das? Sie haben ja in Nürnberg damals auch gegründet.
Ja, ich habe in Nürnberg gegründet und wenn wir uns erinnern, ich habe ja immer nur das kaufmännische Personal. Also mein Schwerpunkt war ja kaufmännisches Personal, weil ja auch in der Partnerschaft hatte ich ja auch den kaufmännischen Bereich. Habe also wieder gestartet, nur mit kaufmännischem Personal. Habe dann eine Zeit lang sogar so die Vision gehabt, dass Hofmann die erste Firma sein wird, die nur mit Frauen arbeitet. Habe ich doch 3 Monate durchgehalten. Ja. Und aber die Idee war natürlich trotzdem, Frauen zu fördern, das Thema auf Frauen in Führung und solche war schon meine Grundintention. Da kamen wir dann schon nach einem halben Jahr und ich habe im März angefangen, im November wurde mir ein gewerbliches Unternehmen, also das Personal angeboten von einem Wettbewerbsunternehmen, was insolvent war, um möglichst schnell die Mitarbeiter dort zu übernehmen. Und es waren damals so um die 25 Mitarbeiter, und zwar Facharbeiter aus dem Schwerpunkt Elektrotechnik, also Elektriker, Elektromechaniker. Und das war im November. Ich meine, jeder Insider weiß, für einen gewerblich-technischen Bereich ist der November runter. Natürlich ja. Nicht unbedingt der Traumstart dafür, aber es waren hervorragende Mitarbeiter und ich muss auch heute nur sagen, denen bin ich allen sehr dankbar, weil die haben mir so viel beigebracht. Diese Mitarbeiter, A, waren die total mutig, das waren gestandene Facharbeiter, dass die jetzt mit einer Frau arbeiten. Die haben übrigens auch immer gesagt, beim Kunden, das fällt mir so gerade ein, die haben immer beim Kunden gesagt, sie arbeiten beim Hofmann. Weil das war damals trotzdem scheinbar noch ungewöhnlich zu sagen, wir arbeiten bei der Hofmann, sondern die haben immer gesagt, und wir arbeiten beim Hofmann. Aber waren tolle Mitarbeiter und die mir sehr viel über ihren Beruf gezeigt haben. Und im Grunde, muss ich sagen, haben die sich natürlich durch ihre Kompetenz selbst vermittelt. Also das heißt, die haben mir die Kunden genannt, wo sie selber gern hingehen würden. Da bin ich halt dann hingetrabt und habe die Dienstleistung angeboten. Ich habe nie den Kunden was Falsches vorgespielt, was ich da für ein Fachwissen hätte oder so, sondern ich habe immer gesagt, Leute, erklärt's mir ordentlich, was ihr für Menschen braucht, was die Qualifikation sein muss und ich wähle so gut es geht aus. Ich mache keine Experimente und außerdem ist es ja auch kein Risiko. Wenn ihr das Gefühl habt, es klappt nicht, ihr müsst ja dann nicht auf Dauer mit mir arbeiten. Und der Versuch oder das zu versuchen, da waren ganz viele Meister sehr offen, die gesagt haben, ach, probieren kann man das mal. Und wenn es nicht klappt, wo ist das Risiko?
Eine richtige Einstellung, ja. Sehr, sehr gut. Wir können da keinen zwingen, bei uns zu arbeiten oder keinen Kunden zwingen. Nein. Das ist immer eine freiwillige Entscheidung und die können wir damit Leben füllen. Dann ging es ja rasant wirklich weiter. Irgendwann kam dann die Wiedervereinigung und dann haben sie sehr viele Standorte dort eröffnet. Wie war die Entwicklung?
Ja, da muss man natürlich sagen, also jetzt durch dieses Unternehmen, durch die Mitarbeiter, die Facharbeiter, die ich übernommen hatte, war das so, dass ich festgestellt habe, dass mir das plötzlich viel mehr Spaß macht. Also mir macht eigentlich das technisch-gewerbliche viel mehr Spaß als das kaufmännische. Ich meine, wie ein Büro ist, wie ein Office ist und bei den ganzen Firmen, wie das in Verwaltungen aussieht, das weiß man ja irgendwann. Aber ich weiß nie, wenn ich einen Auftrag annehme beim Kundenunternehmen, was mich da erwartet, was da an technischen Themen ist. Und ich bin ungemein an Technik interessiert und kann mir das auch stundenlang erklären, kann, bis ich einzelne Dinge auch wirklich verstehe. Das heißt, wir haben uns dann in die Richtung entwickelt und manchmal denke ich, mir, das hing sogar ein bisschen mit unseren Firmenzeichen zusammen, weil das O in Hofmann war ursprünglich mal ein Wähltelefon. Da kann sich jetzt von den Zuschauern gar niemand mehr erinnern. Das war so, muss man so wählen.
Ja, genau.
Und ich glaube, dass wir das in dem Firmenzeichen hatten, hat auf uns aufmerksam gemacht. Das heißt, wir waren plötzlich in dem Fernmeldebereich. Und wir haben dann auch für Großunternehmen, ich sage, das glaubt ja kein Mensch, wenn man das heute erzählt, die Umzüge mit organisiert, weil da mussten ja immer noch die Telefone mit umgezogen werden. Da brauchte man ausgebildete Leute dazu, die das machen. Das heißt, da haben wir dann eine Spezialgruppe von Mitarbeitern auch aufgebaut, die sehr gefragt waren am Markt. Und auch die Elektriker, Elektromechaniker war also mein Spezialgebiet. Und da gab es jetzt gerade in der Region in Nürnberg, rund um Nürnberg große Unternehmen, die Dienstleistung beansprucht haben oder für sich beansprucht haben. Und wir sind tatsächlich weiterempfohlen worden. Weil ich habe nie einen Firmenprospekt entwickelt, außer einer Visitenkarte hatte ich nie was. Also es war mir nie so wichtig. Und sondern ich habe gesagt, was muss ich denn mit dem wenig Kapital, was ich habe? Ich muss wachsen durch Weiterempfehlung. Ich kann mir nicht teure Prospekte oder sowas leisten, sondern ich muss so eine gute Dienstleistung erbringen, dass ich von Kunden weiterempfohlen werde. Und das ist tatsächlich passiert. Also ich kann das sagen, ich wurde von Nürnberg, Erlangen nach München empfohlen. Ich wurde von in München eingeladen von einem Großunternehmen, die gesagt haben, wir haben gehört, Sie haben tolle Facharbeiter, können Sie uns mal besuchen. Von dort aus ging es nach Regensburg. Da hat ein Kollege dann aus Regensburg dort angerufen, hat gesagt, Mensch, Sie liefern nach München und Nürnberg, können Sie nicht nach Regensburg liefern? Da habe ich dann damals schon gesagt, aber Sie wissen schon, dass wir sehr teuer sind, weil ich ja immer für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Moment Auslösungen kalkulieren musste. Und dadurch waren wir natürlich teuer, weil ich ja erstmal nur das Rekrutierungsgebiet rund um Nürnberg hatte und dann die Mitarbeiter motivieren musste, in die anderen Städte zu gehen. Wir haben dann sukzessive da die Niederlassungen aufgebaut und dann kam, wie Sie jetzt gesagt haben, 89 kann man schon sagen, die Wende beginnen. Und da war halt das, was mich wirklich nachhaltig geprägt hat und was eines der einschneidendsten Erlebnisse in meinem persönlichen Leben war in 89. Auf der einen Seite im März die Geburt meiner Tochter. Und dann im September.
Grüße gehen raus.
Und dann im September dachte ich dann so nach einem halben Jahr habe ich gedacht, naja, wir hatten eine gute Betreuung für unsere Tochter. Ich sollte auch mal wieder an meinen Mann denken. Machen wir doch mal ein Wochenende, ein verlängertes Wochenende in Dresden. Und so hatte ich es mir vorgestellt, weil wir keine Verwandten in der DDR haben, hatte ich eine ganz eigenartige Vorstellung, glaube ich auch, von der DDR. Und dachte mir, naja, da fahren wir hin nach Dresden, da kannst du ja telefonieren und bist ja nicht zu weit weg. Und die Semperoper wurde ja damals neu gemacht, das Grüne Gewölbe. Da hatte ich dann hochempfindliche Filme mitgenommen. Und so sind wir dann nach Dresden in einem Bus gefahren. Und dann waren genau, und das war genau in dem 9. Oktober 89, als die Aufstände in Dresden den absoluten Höhepunkt waren. Das heißt, ich persönlich, ich war dabei, als Menschen nachts in den Demonstrationen, ich war dabei, als Menschen in Deutsch nach Freiheit gerufen haben. Nicht irgendwo am Fernsehen, sondern ich war einfach dabei. Und das hat mich, gerade weil ich ohne Vorurteile und auch nicht mit vorgebildeter Meinung so unbedingt da war, das hat mich dermaßen emotional auch mitgenommen, dass ich gedacht habe, später dann, als die Wende kam, dass ich gedacht habe, du kannst da nicht dabei gewesen sein und jetzt nichts tun. Mhm. Und ich war damals vor Ort, ich habe auch die Fotos machen können durch meinen hochempfindlichen Film. Und es war eine gewisse Gefahrensituation, natürlich auch für uns persönlich, weil wir waren dabei und man hat immer gewusst, wenn das jemand aus dem Westen war. Und ich hätte diese Bilder natürlich auch veröffentlicht, aber es war auch ein Team aus England da, die ja die Bilder dann weltweit von diesen Nächten und von diesen Demonstrationen letztendlich veröffentlicht haben. Aber das war das, was eigentlich dieser Impulsgeber war, warum ich mich dann praktisch 90% nur für meinen ganz persönlichen Aufbau Ost engagiert habe. Ich hatte in Bayern stabile Niederlassungen. Die haben zwar gesagt, was treibt denn diese Frau jetzt, also noch mit Kleinkind und da jeden Tag morgens nach Chemnitz, Freiberg, wo auch immer. Und habe dort mit Kollegen aus, mit neu eingestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Ostdeutschland völlig unabhängig von Bayern nochmal neu angefangen in einer für mich neuen Welt. Mit Menschen, die zum Teil anders denken, aber die ungemein positiv und begeistert waren, dass wir gemeinsam was aufbauen. Und da haben wir wirklich eine großartige Leistung gemeinsam mit den Leuten vor Ort, dass wir gestartet sind in Freiberg in Sachsen. Dann kam Chemnitz, Dresden, Zwickau, Querfurt. Also die ganzen, ich kenne auch heute, ich bin übrigens, habe anschließend nach unserem Gespräch heute auch einen Termin in Eisenach noch, heute am Nachmittag beim Kundenunternehmen. Und dass ich manchmal sage, ich kenne die damaligen neuen Bundesländer, heute halt Ostdeutschland, im Grunde fast besser als jetzt manchmal, sage ich zu den Kollegen, aus vielleicht NRW. Ne? Drum hat es mit dem Essen bisher irgendwie, also mit der Niederlassung in Essen bisher noch nicht so geklappt.
Ja, aber man hat ja noch Ziele.
Muss Ziele
im,
haben, ja.
Im Leben. Der Wachstum kam der eher kundengesteuert, dass es durch Kunden war, die Dependancen dann in den einzelnen Städten haben? Oder wie ist es damals so aufgebaut worden?
Nee, ich habe einfach das mit einer Systematik gemacht. Und die, glaube ich, habe ich ja auch damals BZA, später BAP, habe ich dann doch auch immer mal wieder mit Wettbewerbskolleginnen und Kollegen geteilt, mit welcher Systematik ich einen Aufbau gesteuert habe, wo ich persönlich glaube, dass es nach wie vor dass es vielleicht immer noch ein Erfolgsmodell sein kann, unabhängig, dass ich auch alles mögliche andere schon probiert habe. Aber ich fand damals dieser Weg und auch finde im Grunde auch heute noch gut zu sagen, wenn ich eine neue Niederlassung aufbaue, dass ich ein Team in der Nachbarniederlassung schon mit installiere und von dort aus in einem Team, einem gemeinsamen Team, diesen neuen Standort entsprechend da mir Kunden gewinne und dass die Niederlassungen dann selbstständig wird, wenn so 20 Mitarbeiter vor Ort sind. Das ist nach wie vor, ist das ein Erfolgsmodell. Natürlich habe ich es auch anders probiert und natürlich ist es auch so, da ist an einem Standort ein Großkunde, der auf uns zukommt und wo ich sage, ja, da lohnt es sich, die Niederlassung zu machen, weil wir in der Zeit drumherum auch andere Kunden gewinnen können, wie jetzt zuletzt Neckars Ulm oder so, wo ich sage, wenn du da einen Großkunden hast, einen namhaften Großkunden hast, dann gewinnst du auch sukzessive andere Kunden außenrum. Also das ist auch eine Möglichkeit. Und mein ursprüngliches Erfolgsmodell war immer, aus einer Niederlassung heraus schon dieses neue Team zu formieren, was dann an den nächsten Standort geht.
Jetzt haben Sie gerade ja die Kunden erwähnt. Jetzt weiß ich, hat IKA Hofmann sehr viele große, namhafte, bekannte Kunden aktuell und auch in den Jahren begleitet. Ist es auch ein Erfolgsfaktor, wenn man mit großen Kunden arbeitet? Weil ich persönlich weiß auch häufig, dass große Kunden auch Angst machen, weil wenn es denen nicht gut geht, wenn eine Branche ein bisschen schwächelt, dass man dann natürlich auch sehr stark von denen abhängig ist und das natürlich auch Gefahren birgt.
Ist vollkommen richtig. Und ich glaube immer, ich habe mich ab und zu mal mit Wettbewerbskollegen ausgetauscht. Die haben mich beneidet, sage ich mal, ich sage es einfach so, meine Großkunden. Ich habe die vielleicht manchmal beneidet um ihre kleinen und mittelständischen Kunden, unabhängig dadurch, dass wir eine große Regionalität haben. Wir sind ja auch sehr regional organisiert. Wir haben ja keine Zentrale, sage ich, mit Hunderten von Mitarbeitern, sondern ich bin jemand, der eher Verantwortung delegiert. Also wir sind eine sehr dezentrale Organisation und damit ist auch diese Macht durchaus vor Ort in der Region. Das heißt, wenn eine Niederlassung in Hamburg entscheidet, ich habe genügend kleine mittelständische Kunden, dann ist es gut, wenn ein zusätzlicher Großer dazukommt. Aber dann entscheiden wir in der Zentrale, macht es Sinn, eine Niederlassung dann nur für diesen Kunden zu machen. Und ich sage immer, alle Fehler, die man vielleicht, oder viele Fehler, die auch woanders gemacht werden, habe ich natürlich auch gemacht.
Also kann ich noch dazu. Ne? Man muss ja 10 Sachen probieren, dann funktionieren vielleicht einige nicht davon.
Vieles funktioniert, manches hat nicht funktioniert.
Aber das sind Lernprozesse, die daran wächst man.
Genau.
Sehr, sehr gut. Irgendwann ging es dann aber nochmal weiter, dass Sie dann auch gesagt haben, okay, wir bleiben also nicht nur in Deutschland, sondern wir gehen erstmal europaweit und ich weiß nicht, ob weltweit dann auch.
Ja.
Wie kam die Entscheidung, dass man sagt, wir werden jetzt international, wir wollen über die Grenzen hinausgehen?
Das war im Grunde nicht meine Ursprungsidee, aber es ist erstaunlich, durch meine Arbeit in Ostdeutschland bin ich ganz schnell auf vor allem österreichische Firmen gestoßen, weil die waren zum Teil manchmal viel schneller in den neuen Bundesländern, also Unternehmen, die sich dort angesiedelt haben, als vielleicht westdeutsche Unternehmen sich angesiedelt haben. Das heißt, ich habe da plötzlich, lerne ich in Ostdeutschland österreichische Unternehmen kennen. Dann dachte ich mir, und dann gehst du in Austausch, dann sagen die, das wäre ja auch toll, wenn sie in Linz wären oder da wären. Und dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht? Und das war, so kam der Impuls für Österreich. Und da habe ich immer dann habe ich gedacht, dann starten wir doch mal in Linz. Und ich weiß noch, ich kann mich noch gut erinnern an die Bankgespräche, die ich dort geführt habe. Die habe ich ganz offen geführt mit einer Bank und habe gesagt, also es ist mein erstes Land, in das ich gehe. Ich habe so die und die Erfahrung aus Deutschland, so stelle ich mir das vor. Und da waren die Banken in Deutschland zu dem Zeitpunkt noch so, wo du dich hast schon anstellen müssen und hast um einen Termin.
In welchem Jahr sind wir jetzt gerade dann?
Müssen. Naja, das war dann auch schon, würde ich sagen, das war in den 97. Also,
ja. Okay.
Und da waren wir in Deutschland, war das die Bankenlandschaft doch schon sehr eigen noch. Und da wurde ich mit offenen Armen empfangen und das ist übrigens nach wie vor unsere Hausbank in Österreich. Und wenn ich sagen darf, gerade was Österreich anbelangt, da sind wir die Nummer 1 inzwischen. Es tat sich, und zwar mit ziemlich hohem Abstand. Also muss man einfach so sagen, mit einem Umsatz über 300 Millionen Euro. Und das ist schon eine großartige Leistung, auch von dem Team natürlich vor Ort. Und dem Thema, was ich immer sage, der dezentralen Führung. Wie geht dezentrale Führung? Und das muss man ja dann, man muss es mögen, sage ich. Es ist anders als zu führen, wenn ich ein Team vor Ort habe.
Und die Zeitarbeit ist ja anders in Österreich. Wie haben Sie das denn gelöst?
Ja,
wie haben Sie das Know-how sich angeeignet?
Ja, die Gesetzgebung ist anders. Das heißt, ich habe mir da schon Fachleute vor Ort gesucht, weil das machen wir in jedem Land, weil sich einzubilden, dass du in Kürze das alles lernst, was da an Besonderheiten ist. Und wenn ich da gleich, ich meine, dann noch England und was dann noch dazu kam, was aber die größte, wo ich schon sagen kann, das fand ich dann auch nochmal eine interessante, gute Leistung, war unser Start in den USA. Da habe ich ja auch mit null angefangen. Also wenn man sich das heute vorstellt, dass man sagt 2007, dass du sagst, ich fange in USA mit null an. Eigentlich war meine Vorstellung, ich wollte nach New York und dachte mir, damals durfte man sowas noch denken, ich würde gern ein Büro in den Trump Towers haben wollen. Das war so meine Vorstellung. Dachte, Mensch, New York am Central Park und so, da ein Büro, das wäre doch eine tolle Geschichte. War dann auch nicht so, weil ich hatte eine Einladung bekommen von der Oberbürgermeisterin von Atlanta. Da gibt's zwischen Nürnberg und Atlanta sind Partnerstädte und das heißt Crossing Bridges. Und da ging es erstmal um Frauennetzwerk und ich wurde von der ersten farbigen Bürgermeisterin wurde ich nach Atlanta eingeladen zum großen Kongress für Frauen, international Frauen, um da einen Vortrag zu halten. Das wäre noch meine eigene Geschichte, meine erste Erfahrung gegenüber einem Zöllner in den USA, die Wahrheit zu sagen, dass man einen Vortrag über Frauenrechte hält. Das war echt nicht so gut, kam nicht so gut an. Der Zöllner hat nämlich dann gesagt, ich sollte viel lieber in Iran gehen und da meine Vorträge halten. Und deswegen fahre ich jetzt gerne in den USA im Urlaub, um gewissen Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Und dann war ich in Atlanta und habe mir gedacht, wow, das ist eine tolle Stadt. Und da habe ich schon die ersten Kontakte knüpfen können. Es sind schon tolle deutsche Unternehmen da. Dann dachte ich mir dann eben nicht New York, sondern Atlanta. Und heute ist unser Headquarters natürlich noch in Atlanta. Unabhängig, dass wir ja auch Personal in New York haben und im Grunde inzwischen ganz vielen Städten in den USA. Und gerade von Forbes, und das ist ja nicht gering, als guter sehr guter Personaldienstleister nominiert worden zu sein. Und das macht aber inzwischen meine Tochter, und es hat nicht immer gut funktioniert, aber da könnte man schon einen eigenen Podcast wieder machen, was da alles
gerne
passiert.
Einladung
ist.
Geht raus, können wir gerne drüber sprechen, über die einzelnen Themen. Ich notiere, merken wir das alles und.
USA ist, das war schon nochmal, also, wenn Sie die erste Klage bekommen, über 2 Millionen, weil eine Mitarbeiterin, eine unserer Mitarbeiterin ist von einer Mitarbeiterin des Kundenunternehmens diskriminiert worden, wurde also blöd angeredet von einer Mitarbeiterin des Kunden, aber die Klage von 2 Millionen ging an uns, wegen Diskriminierung. Und das sind Dinge, da muss man schon lernen, wie man damit umgeht und wie man dann auch ruhig schlafen kann.
Kriegt man das wegmoderiert oder ist das?
Also inzwischen habe ich eine gewisse Gelassenheit entwickelt. Aber wie gesagt, das wäre dann der eigene Podcast.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Mittlerweile, strafen Sie mich gerne Lügen, aber was meine Notizen angeht, sind Sie in 149 Standorten mittlerweile weltweit tätig. 149, nochmal zum Verinnerlichen. Manche haben mit einem Standort schon Schwierigkeiten. Sie haben weltweit 149. Wie haben Sie das gehandelt? Was braucht man da für eine Struktur? Mhm. Welche Wachstumsschmerz? Wie haben Sie das bewältigt?
Also da muss man schon sagen, meine größte Schwierigkeit, und deswegen, wenn uns Kolleginnen und Kollegen zuhören, also als ich 5 Niederlassungen hatte, habe ich gedacht, das kriege ich nie im Leben hin. Weil jeder wollte was anderes und da war man sich nicht einig und da nicht und ich musste in alle Themen drin sein. Und da habe ich damals ein für mich persönlich entscheidendes Seminar besucht, was meine Denkwelt auch ein bisschen verändert hat. Das war nach einer japanischen Managementmethode. Ich finde sogar ich habe nur mal geguckt, ich finde gar nicht mehr diesen Seminarausrichter von damals, aber das war ein Seminar, wo ich an meine Grenzen gekommen bin, aber auch gelernt habe, was es bedeutet, ab und zu mal eine Grenze zu überschreiten und eine Denkwelt und eine Sichtweise zu verändern. Und das ist nämlich, es ist natürlich wichtig, dass man 150 Niederlassungen, klar, dass man die anders führt und dass man eine andere Welt hat, wie wenn man 5 hat, die einem nahe sind, wo man glaubt, da muss man jeden Tag alles selber tun oder man muss sich da überall einbringen. Also, und was uns hilft, und das ist, da bin ich auch heute noch froh, diese Entscheidung getroffen zu haben, dass wir relativ früh ein Management-System eingeführt haben nach dem EFQM-Modell. Und das EFQM-Modell ist ein internationales Modell, das heißt, es wird weltweit verstanden. Es wird vor allem auch jetzt von jungen Führungskräften verstanden. Jeder hat in seinem Studium schon damit zu tun gehabt. Und wir leben und versuchen zu leben dieses klassische Modell, so dass es transparent ist. Natürlich mit unterschiedlichen Facetten und natürlich auch, dass nicht immer alles klappt. Aber es ist ein transparentes System, wo du eigentlich weltweit nach diesem System immer entsprechend des Landes angepasst deine Firma strukturieren kannst, weil die Prozesse stimmen. Jeder weiß, was ein Prozess-Owner ist. Jeder kann damit umgehen und kann auch nur, und wenn ich nur bei Google nachlese, weiß ich schon was wie das funktionieren kann. Und das, glaube ich, war eine sehr hilfreiche Geschichte, dass trotzdem in alle unsere Standorte in Tochtergesellschaften entsprechend auch auszurollen.
Ich weiß, ihr habt ein sehr, sehr gutes Schulungssystem, eine ganze Abteilung, die sich nur darum kümmert. Ihr seid da sehr professionell aufgestellt. Ich kann es ja aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe kein Unternehmen bisher kennengelernt, was so gut strukturiert und aufgebaut ist und sich so um die Mitarbeiter gekümmert hat. Also das kann ich hin. Und ich habe ja schon eine Menge was gesehen. Also da auch Glückwunsch zu dem, was Sie aufgebaut haben. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben vorher von den Branchen her erst kaufmännisch, dann ging es in den Industriebereich. Mittlerweile weiß ich, glaube ich, sind auch im Medical Care Bereich, also im medizinischen Bereich auch. Wo sehen Sie denn Ika Hofmann in den nächsten Jahren? Wo geht die Entwicklung hin? Was haben Sie noch vor? Sie sind in der Blüte der Jahre, aber wie geht's weiter?
Das Thema, das mit Career ist natürlich dadurch entstanden. Auf der einen Seite habe ich persönlich keine Berührungspunkte. Das heißt, es war nie meine Grundintention. Ich muss mich jetzt in diesem Bereich auch wagen. Ich hatte aber Mitarbeiter, die sich dafür interessiert haben. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich gehört habe, dass da unsere Branche in dem Pflegebereich, in diesem Bereich wieder unter Druck kommt, dann sage ich, okay, dann will ich mich zu einem Beteiligten machen. Ich will wissen, wo die Schmerzgrenze ist, wo die Dinge sind, wie das Geschäft funktioniert. Und dafür möchte ich mich dann und auch in Zukunft einsetzen, dass wir nicht solche Umstände wie nach Schlecker oder wie nach Fleischindustrie oder dass uns das nicht bei jeder Branche blüht, weil einer glaubt, wir machen was nicht richtig und es immer den Nachteil für unsere Branche hat, weil es einfach nicht fair ist. Und das macht einen zum Beteiligten und deswegen bin ich sehr glücklich, dass wir systematisch, strategisch entwickelt haben und im Vorfeld schon wussten, dass wir das gelernt haben und können, um damit ab seit 1. Januar am Markt zu sein.
Mhm. Sehr gut. Dann jetzt nochmal meine Frage aufgreifend. Wie sehen Sie die weitere Entwicklung? Was passiert als nächstes bei EK Hofmann? Wie machen Sie weiter?
Also von dem her, ich bin neulich mal, persönlich war ich ein bisschen überrascht. Wir haben gerade unseren dritten Stock in der Zentrale umgebaut und außen an der Türe standen plötzlich alle Firmen. Dann habe ich mich tatsächlich hingestellt und habe gezählt und bin auf 24 unterschiedliche Unternehmen gekommen. Und da denke ich mir, hast du dir auch nicht so vorgestellt, aber es hat sich ergeben. Es sind immer ergänzende Unternehmen zu unserem ursprünglichen Geschäftsmodell. Und für mich persönlich muss ich immer sagen, ich bin Zeitarbeit. Also ich bin jemand, der gelernt hat, in Produktionen keine Angst zu haben, wenn ein Kunde sagt, ich brauche 500 Mitarbeiter oder 1000 Mitarbeiter, selbst in der heutigen Zeit noch nach allen Möglichkeiten zu suchen, um diese Aufträge zu besetzen, weil wir einfach die Erfahrung haben und über Jahre und ich das liebe. Ich bin also tatsächlich jemand, der einfach die Zeitarbeit mag. Durch das, dass natürlich das Veränderungen gibt, der Bereich der Hochqualifizierten von Executive Search, also wir haben ein Unternehmen, was erst Vermittlungen über 120.000, also für Führungskräfte hat, dann spezialisierte Mitarbeiterwerbung, dann das Thema der Freelancer, also alle die unterschiedlichen Bereiche von unterschiedlichen Firmen besetzt, zu wissen, dass da auch Fachleute vor Ort sind. Ich kann jetzt seit einigen Jahren, kann ich auch, sage ich mal, auch die Früchte ein bisschen ernten, weil als wir gesehen haben, wie wir in Deutschland unter Druck gekommen sind durch die Pandemie, durch die ganzen Situationen, wie wir sie trotzdem in Deutschland besonders haben und jetzt auch noch infolge der Inflationsausgleichsprämie, wo man mit Kunden kämpfen muss, dass man die bekommt oder zum Großteil bekommt. Und das hat uns sehr schon unter Druck gebracht in Deutschland, so dass ich sagen muss, ich bin sehr glücklich, dass wir vielfältig aufgestellt sind und unter anderem auch ein Unternehmen haben, was wir über viele Jahre immer so ein bisschen mitgeschleppt haben, was absolut total fantastisch performt im Projektgeschäft, wo wir komplette eigene Projekte übernehmen, wo ich sage, das gleicht dann wieder das eine oder andere aus. Und das macht schon Sinn. Und das haben auch, glaube ich, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstanden, die in den Jahren gesagt haben, wieso investieren wir da in USA oder in der Slowakei oder in Tschechien oder so. Die haben inzwischen begriffen, dass es dazu dient, eigentlich auch unsere Arbeitsplätze hier in Deutschland zu sichern.
Okay. Frau Hofmann, ich könnte noch stundenlang mit Ihnen sprechen. Ich hätte noch tausende Fragen. Mich würde zum Beispiel auch sehr interessieren, wie Sie den Weg in die Öffentlichkeit auch gewagt haben, weil Sie in sehr vielen Talkshows auch waren. Immer wieder, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, die Fahne für die Zeitarbeit hochhalten. Mhm. Also da würde mich auch freuen, wenn wir da vielleicht noch mal zu sprechen. Ich denke, das interessiert viele Hörer und Zuschauer, wie Sie diesen Weg gewählt haben. Das wäre noch abschließend. Wie kann man Sie erreichen? Wie kann man mit Ihnen Kontakt aufnehmen? Wie kann man Sie unterstützen? Wie kann man sich bei 149 Standorten sicherlich noch Wachstum auch noch ein Thema? Wie kann man sich bewerben? Wie kann man mit Ihnen in Kontakt treten?
Also im Grunde kann das jeder machen, weil ich tatsächlich so meine Liebe für Instagram entdeckt hat. Also i.k.hofmann, das ist mein persönlicher Instagram-Account, wo sich niemand in die Firma, von der Firma mit einmischt, vielleicht manchmal immer gar nicht zufrieden ist, was ich so mache, aber wo ich im Grunde jeden Tag, vor allem für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich, dass sie wissen, was treibt die eigentlich den ganzen Tag, auch, dass wir hier sitzen, wird dann auf Instagram sein im Laufe des Tages und immer von mir persönlich. Also, das mache ich selbst. Und das bedeutet, dass im Grunde jeder mich erreichen kann innerhalb der Firma, sage ich immer, wenn man mir 6-Sterne-Mails schickt, die werden aussortiert. Das heißt, es ist tatsächlich eine Regel im Unternehmen, dass im Grunde jeder, wenn er ein Riesenproblem hat, wo er dachte, jetzt braucht er die Frau Hofmann oder auch Führungskräfte, wenn die sagen, wow, schnell, das muss jetzt gehen, dann ist es eine eine Mail mit 6 Sternen, wo ich einen Betreff habe. Da gehe ich dann auch schon mal aus Besprechungen raus. Und man darf nicht glauben, dass ich mich da nicht retten kann dafür, sondern es überlegt sich jeder sehr gut, wann er die schickt, ob er die schickt, weil er weiß, ich sitze gerade wo und arbeite. Aber ich würde dafür natürlich bei nächster Gelegenheit rausgehen. Das ist dann der andere Weg. Und ansonsten sage ich, ist auch immer noch meine E-Mail für jeden offen. Und jeder Mitarbeiter und Mitarbeiter im Unternehmen, der mit mir sprechen möchte, hat das Recht drauf, mit mir zu sprechen. Es ist sicherlich manchmal ein Thema, dass du sagst, von der Zeit her, es muss ja geplant werden. Und meine arme Frau Hübner muss es irgendwie organisieren und managen. Aber ansonsten, glaube ich, können die Leute die sagen, dass es immer möglich ist.
Okay, ja, Frohmann, vielen, vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Und ich freue mich schon auf den nächsten Austausch und bin auf die Kommentare und Fragen, die unter dem Video und dem Podcast noch kommen werden, gespannt. Und die werde ich sicherlich auch weiterreichen. Vielen,
gerne.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.